Wir dürfen uns dann auch heute Morgen ganz herzlich grüßen an diesem Ostermorgen. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte heute Morgen einmal eine Osterbegebenheit nach Markus uns vorstellen und einmal versuchen, aus dem Blickwinkel von Markus, von dem Bericht, den Markus gegeben hat, uns ein bisschen mit hineinzunehmen in diese ganze Situation, die dort am Ostermorgen stattgefunden hat. Ich lese aus Markus Kapitel 16 die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzuzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, begleitet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe, da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgehe. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ich hatte eingangs gesagt, ich möchte das einmal nur aus der Sicht des Markus betrachten, uns einmal die Gedanken von Markus hier vor Augen führen. Er spricht hier von drei Frauen, von Maria Magdalena, von der Maria aus Magdala. Das ist ein Ort am See Genezareth. Das war eine Frau, von der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hatte, die aus der Gefangenschaft der Dämonen befreit worden war und wo danach Jesus ständig nachgefolgt ist, die auch am Kreuz stand, die wohl zu der Gruppe von Menschen gehörten, die Jesus in diesen 3 Jahren soweit begleitet haben. Die zweite Frau, die hier angesprochen wird, ist Maria, die Mutter des Jakobus. Vermutlich ist es die Mutter des Apostels Jakobus, nicht der Bruder von Johannes, der zweite Jakobus. Und das dritte, die Salome, ist vermutlich die Tante von unserem Herrn Jesus Christus, die Schwester von Maria. Diese 3 Frauen gehörten wohl zu der Gruppe, die ständig Jesus begleitet hat, die auch in der letzten Phase mit in Jerusalem war, die diese Verurteilung miterlebt hat, die die Kreuzigung miterlebt hat, die die Grablegung miterlebt hat. Und die jetzt über diesen Sabbat in dieser Unruhe waren. Wir lesen hier, oder Markus berichtet uns, dass sie früh an diesem Sabbat bereits, an diesem Tag nach dem Sabbat bereits viele Dinge erledigt hatten. Sie hatten diese wohlriechende Salbe gekauft und hatten sich aufgemacht und waren bei Sonnenaufgang bereits dort am Grab. Sie hatten wohlriechende Salben dabei. Wenn man sich das jetzt einmal vorstellt, Tote riechen ja. Sie haben den Geruch des Todes, den Geruch der Verwesung, des Vergänglichen, der Fäulnis. Und hier kommen diese 3 Frauen mit wohlriechenden Salben. Und man denkt, sie sind gekommen, um diesen Zeichen des Todes, um das, was diesen Geruch ausmacht, der Vergänglichkeit zu überdecken durch diese wohlriechenden Salben. Als sie unterwegs sind, reden sie zueinander, weil sie wussten, dieses Grab ist mit einem Stein verschlossen und den würden sie nie aufkriegen. Und trotzdem gehen sie in ihrer Trauer, wir würden heute modern sagen, in ihrer Trauerbewältigung dorthin, in der Hoffnung, dass irgendetwas geschehen muss, dass irgendetwas geschieht, damit sie dort in die Gruft kommen, an den Leichnam Jesu, um ihn zu salben, um den Geruch des Todes mit diesen wohlriechenden Salben zu überdecken. Ich denke, sie sind gesenkten Hauptes dort gegangen, in der Trauer in ihrem Herzen, in dem Entsetzen in ihrem Herzen, was jetzt mit ihrem geliebten Herrn geschehen war. Jetzt kommen sie dort an die Gruft. Und Markus benutzt hier diesen Begriff, als sie aufblickte. Ihr Blick war vorher nach unten gerichtet. Man kann sich das vorstellen, ihr ganzes Herz war traurig, wie das traurig ist, das Herz von Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben, die darüber trauern und keinen Blick haben für die Welt, für das, was um sie herum ist. Markus gebraucht hier diesen Begriff, als sie aufblickten. Als sie den Blick nach oben gehoben haben, da sehen sie, dass der Stein weggewälzt war. Ich habe mir so gedacht, was wird das in den drei Frauen für Gedanken ausgelöst haben? Die ganze Not, die sie hatten, wer wälzt uns den Stein weg? Wie kommen wir in diese Gruft? War auf einmal alles beseitigt. Was wird das in ihnen eine Verwunderung ausgelöst haben? Und jetzt gehen sie in die Gruft, treten in die Gruft ein, in der Erwartung, dort den Leichnam zu sehen. Übrigens ist das so, die Bibel spricht niemals von einem Leichnam Jesu, sie spricht nur von einem Leib Jesu. Ich möchte das einmal ganz deutlich betonen, das sind zwei große Unterschiede. Ein Leichnam ist ein verstorbener Mensch, an dem die Verwesung eingesetzt hat, und der Leib Jesu ist der Leib des verstorbenen Herrn, über den der Tod eigentlich keine Gewalt hat oder keine Gewalt mehr hat und damit auch ein Verwesungsprozess in diesem Sinn nicht einsetzt. Zurück, sie gehen in die Gruft und sehen dort nicht den Leib Jesu, nicht das, was sie erwartet haben, sondern einen jungen Mann sitzen, einen Jüngling sitzen in weißen Kleidern. Wenn man sich das so vorstellt, dann war das bestimmt ein bewegender Augenblick für diese drei Frauen, die in ihrer Erwartung etwas anderes gedacht hatten und die jetzt etwas Lebendiges in dieser Gruft, in diesem Grab sehen. Nichts Todes, nichts Vergängliches, sondern etwas Lebendiges. Einen jungen Mann in weißen Kleidern, man könnte sagen, einen Menschen, dem man Vertrauen entgegenbringen kann. Ein Menschen, der von dem Leben spricht. Und dieser junge Mann spricht diese entsetzten Frauen an und sagt zu ihnen, erschreckt euch nicht. Seid doch nicht entsetzt über das, was ihr hier seht. Es ist nichts Dämonisches, nichts Mystisches, was hier geschieht. Es ist etwas, was das Handeln Gottes in dieser Welt, das Handeln Gottes an diesen Menschen ist. Da müsst ihr keine Angst haben. Entsetzt euch nicht. Und er sagt dann zu ihnen, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Ich denke, diese zwei Punkte, die hier angeführt werden, und diese zwei Beschreibungen von Jesus Christus. Einmal der Nazarener, der aus Galiläa ist, der aus einem Landstrich ist, von dem nichts Gutes kommen kann, wo keine Intelligenz ist, wo nicht die Menschen versammelt sind, die wirklich Bedeutung haben, die etwas zu sagen haben. Er kommt aus Galiläa, aus Nazareth. Da kann kein Prophet aufstehen. Da ist noch nie einer aufgestanden. Das sind einfache Leute, die das Gesetz nicht kennen. Und das ist hier ein Prädikat, den der junge Mann Jesus Christus gibt, den Nazarener. Und das Zweite, er ist der Gekreuzigte. Er ist der, der ausgestoßen worden ist. Er ist der, wo sie geschrien haben, kreuzige, kreuzige ihn, wir wollen ihn nicht, weg mit ihm. Den man außerhalb Jerusalems gekreuzigt hat, der dort gestorben ist und den man verachtet, der zu einem Nichts geworden ist, den sucht ihr. Und dann kommt diese wunderbare Aussage von ihm, er ist auferweckt worden. Er lebt. Da ist einer, der hat seine Kraft bewiesen. Da ist einer, der hat ein Zeugnis gegeben und hat ihn nicht im Tod gelassen. Er ist auferweckt worden und weil er auferweckt worden ist, ihr lieben Frauen, deshalb ist er nicht hier. Deshalb könnt ihr ihn hier nicht sehen. Und wenn ihr das jetzt nicht glaubt, hat man so das Gefühl, da sagt der Jüngling zu ihnen, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Er zeigt ihnen buchstäblich die Überreste des Begräbnisses, die dort noch lagen, ohne den Leib Jesu. Ihr könnt euch hier vergewissern, ihr könnt hier sehen, ihr könnt hier gucken, dass das wirklich wahr ist, dass er auferweckt worden ist. Da stand eine Macht dahinter, da stand die Macht Gottes dahinter, die ihn auferweckt hat aus den Toten. Jetzt stehen die Frauen dort. Jetzt muss es weitergehen. Und wie es weitergeht, sagt der Jüngling ihnen. Er beginnt seine Rede mit einem Aber. Bei all dem, was ist, bei all dem, was war. Jetzt geht hin und sagt es seinen Jüngern. Behaltet das nicht für euch. Geht in die Stadt, sagt es seinen Jüngern und sagt den Jüngern, dass Jesus vor euch her nach Galiläa geht. Und dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Ich hatte eingangs gesagt, ich möchte das nur einmal betrachten aus der Sicht von Markus. Markus hat hier diese erste Phase dort an diesem Ostermorgen sehr genau beschrieben. Und das, was danach kam, das war ihm nicht mehr so wichtig, das zu beschreiben. Für ihn war wichtig, das Verhältnis der Frauen einmal darzustellen, in ihrer Trauer kamen, in ihrer Not kamen, das, was sie bewegt hatten, um den Geruch des Todes mit ihren wohlriechenden Salben zu überdecken. Und jetzt dieses Aber. Geht und sagt es seinen Jüngern. Und sagt, dass sie vorausgehen sollen nach Galiläa und dort Jesus treffen werden. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was ich eingangs erwähnt hatte. Galiläa, dort im Norden, war ein Ort, der theologisch eigentlich tot war, wo es theologisch nichts gab. Das Zentrum war Jerusalem, war Judäa und Galiläa waren im Prinzip diejenigen, die Heiden ähnlich waren. Dann heißt es im 8. Vers, und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Gekommen waren sie mit gesenkten Häuptern, gekommen waren sie bedrückt in der Not. Und jetzt eilen sie, jetzt fliehen sie nach Jerusalem zu Petrus und zu Johannes. Und für Markus ist es wichtig, das noch einmal zu erwähnen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Können wir das so richtig vorstellen, wenn sie dort in diesem Lauf oder diesem Fluchtgedanken nach Jerusalem geeilt sind, dass so mancher sie gesehen hat und sie vielleicht angesprochen hat, was ist los, wo wollt ihr hin, was war passiert? Sie haben niemand etwas gesagt. Sie hatten nur ein Ziel, zu Petrus und zu Johannes zu kommen. Und wenn wir dann in den Bericht von Johannes gehen, dann merken wir etwas davon, was ihre Herzen bewegt hat. Sie kommen zu Petrus und zu Johannes mit der einen Botschaft, das Grab ist leer, sie haben seinen Leichnam gestohlen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingetan haben. Das war ihr Eindruck von diesem Geschehen Gottes dort an Ostern. Und ich denke so manchmal, wenn man diese Berichte heute in der Presse liest, in Zeiten des Coronas, dann haben so viele Christen eine falsche Sicht von dieser ganzen Auferstehung. Immer wieder diese Botschaft, so wie Jesus auferstanden ist und alles gut wurde, wird auch bei uns alles gut. Hofft man auf Besserung, hofft man auf Gesundung, hofft auf all die Beseitigung der Not, die man in seinem Leben hat. Aber das Handeln Gottes da an Ostern war eigentlich ein ganz, ganz anderes Handeln. Und ich möchte uns jetzt einmal mitnehmen von diesem ganzen Eindruck, den wir dort von diesen drei Frauen gewonnen haben, die das nicht einschätzen konnten, was dort wirklich geschehen war, was sich dort wirklich zugetragen hat, von dieser ganzen Einschätzung einmal mitnehmen zu der Erkenntnis, Ostern ist viel mehr. Ostern ist das Handeln Gottes an seinem Sohn Jesus Christus, ist das Handeln Gottes am Evangelium und ist das Handeln Gottes als Beweis für uns, so wie Christus auferstanden ist, werden auch wir einmal auferstehen. Ich möchte beginnen bei diesem zweiten Teil mit dem Vers aus 1. Petrus 3. Dort schreibt Petrus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er beginnt damit und sagt, der Preis gehört Gott und gehört dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der, der gewirkt hat an diesem Ostermorgen. Der, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Dann schreibt Petrus nach seiner großen Barmherzigkeit. Gott hat sich erbarmt. Nicht nur über seinen Sohn Jesus Christus und hat ihn aus den Toten auferweckt, sondern Gott hat sich erbarmt über dich und über mich. Wir waren ihm nicht egal. Er hat uns gesehen in unserer Not, in unserer Verlorenheit, in der Ausweglosigkeit, in der Hoffnungslosigkeit, in den ganzen Sorgen und Nöten hat er sich uns über uns erbarmt. Jetzt nicht so, wie wir vielleicht denken, dass alles wieder gut wird in unserem Leben, dass die Sorgen verschwinden und wir sorglos leben könnten. Petrus präzisiert es und sagt, und hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat etwas Neues in uns geschaffen, das drückt dieses Wiedergeboren aus. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Jetzt fragt man sich, was ist eine lebendige Hoffnung? Ich denke, bei so etwas ist immer gut, wenn man das Gegenteil sich einmal vor Augen führt. Das Gegenteil einer lebendigen Hoffnung ist eine tote Hoffnung. Eine Hoffnung, wo man eigentlich bei der vernünftigen Überlegung weiß, sie ist leer. Für mich war das mal so ein Beispiel, als hier ein älterer Nachbar starb. Da war seine Enkelin da, die ihm dann Steine gebracht hat, aus denen Kraft herausgeht zum Leben, Kraft herausgeht, um eine Situation zu bestehen, Kraft herauskommt aus Steinen, die zur Heilung setzen. Wenn man sich das überlegt, dann war das für mich schon immer ein Beispiel der toten Hoffnung. Wie kann aus einem Stein heraus eine Kraft kommen? Die lebendige Hoffnung, die wir haben, ist eine Hoffnung, die lebt. Weil Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist und lebt. So sicher wie damals das Grab leer war, so sicher wie diese drei Frauen dort standen an diesem leeren Grab, so sicher ist unsere Hoffnung, die wir haben, die Hoffnung, dass mir meine Sünden vergeben sind, die Hoffnung, dass ich einen Vater im Himmel habe, der mit offenen Armen auf mich wartet, dass ich einen Herrn Jesus Christus im Himmel habe, der für mich sorgt, der mich trägt, der mich heilt, der mich bewahrt, in dem ich geborgen sein darf in meinem Leben. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ich denke, das, was Petrus hier geschrieben hat, diesen Vers, diese Zusammenfassung, ist ein Schlüssel für uns für Ostern. So wie Jesus Christus Ostern auferstanden ist, so ist in uns diese Hoffnung lebendig. Sie ist nicht tot, sie ist nicht leer, sie ist nicht kraftlos. Sie ist so lebendig, wie die Auferstehung an diesem Ostermorgen von Jesus Christus geschehen ist. Ich möchte uns jetzt einmal versuchen, logisch mit hineinzunehmen in die Auferstehung Jesu Christi. Ostern ist mehr. Ich will dazu einen Teil der Pfingstpredigt von Petrus aus Apostelgeschichte 2 einmal mitnehmen, dass wir uns einmal darüber gemeinsam Gedanken machen. Ich lese aus Apostelgeschichte 2 die Verse 23 bis 28. Apostelgeschichte 2. Und diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Das ist die Zusammenfassung von Petrus. Er sagt, diesen Mann, Jesus Christus, Jesus aus Nazareth, der nach bestimmtem Ratschluss und Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist. Er sagt dort ganz deutlich, das, was dort geschehen ist, das hat Gott gewusst. Es war keine Überraschung für Gott, was dort geschah. Er hatte Kenntnis über diesen ganzen Verlauf. Es war nicht etwas, was die Menschen von sich aus getan haben, sondern etwas, was Gott lange, lange vorher wusste. Und etwas, was auch nicht Gott aus dem Ruder gelaufen ist, sondern was nach dem Ratschluss Gottes war. Er sagt ihnen hier ganz am Anfang dieser Argumentationskette, Gott hat es so gewollt. Gott hat Jesus Christus als das Lamm Gottes, wie Johannes der Täufer das am Anfang gesagt hat, hingegeben an das Kreuz. Und dazu hat er euch benutzt oder euren Wahnsinn benutzt, eure Verbotheit benutzt, eure religiösen Wahnvorstellungen benutzt. Und dann sagt er im 24. Vers, den hat Gott auferweckt. Gott konnte nicht anders. Gott musste ihn auferwecken, weil der Tod seines Sohnes Jesus Christus ein anderer Tod war. Dort starb ein Gerechter, einer, der ohne Sünden war, ist dort gestorben. Er ist schuldlos gestorben, beladen mit meiner, mit unserer Schuld und mit unserer Sünde. Und als diese Schuld und Sünde gesühnt war, als das bezahlt war, was die Menschen an Sünde, an Rebellion gegen Gott aufgebracht haben, das beschreibt Petrus in seiner Predigt so, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hat. Das mit den Wehen ist das gleiche Wort wie die Wehen, die bei einer Gebärenden einsetzen. Nachdem er diese Wehen des Todes aufgelöst hat, nachdem er das beendet hat, was als Not des Gerichtes, des Todes auf ihm lag, und wie es denn nicht möglich war, dass der Tod ihn behalten würde. Es gab keinen Grund mehr, ihn im Tod zu lassen, weil die Sünde, weil die Schuld als Lohn der Sünde gesühnt war. Deshalb ist er auferstanden. Im 27. Vers sagt er, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Wenn man sich das einmal vorstellt, Jesus Christus war im Tod. Es war der Fromme. Es war der Heilige, der keine Sünde hatte, der den Tod eigentlich nicht verdient hatte, der den Tod auf sich genommen hatte wegen deiner und meiner Sünden. Dieser Fromme konnte die Verwesung nicht sehen. Deshalb spricht die Bibel auch nicht von dem Leichnam Jesu, sondern von dem Leib Jesu. Weil dieser Leib Jesu nie eine Verwesung gesehen hat, weil der Heilige Gottes nicht in die Verwesung übergehen konnte. Und er konnte ihn auch nicht im Reich des Todes lassen. Wenn wir uns wieder daran erinnern, Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist etwas Unausweichliches. Der Mensch, der sündigt, hat den Tod verdient und der Tod ist die Folge der Sünde. Jesus war in Hades, war im Totenreich wegen deiner und meiner Sünden. Aber er selbst hat keine Sünden getan, deshalb konnte er nicht im Hades verbleiben. Deshalb konnte Gott nicht zulassen, dass ein Frommer die Verwesung sehe. Man könnte sagen, Gott musste ihn eigentlich auferwecken. Es war nicht anders. Es war wichtig und es war eine logische Konsequenz, dass Gott ihn auferweckt hat. Und wie schrieb Petrus, wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. So wie er auferstanden ist, so ist in uns diese wunderbare Hoffnung. Wenn wir uns an die Begebenheit von Lazarus erinnern, von der Auferweckung des Lazarus und von dem Gespräch dort mit der Martha, dann merken wir etwas, was die Menschen damals in der ganzen Dimension gar nicht begreifen konnten. Ich möchte aus Johannes 11 nur den 25. Vers uns einmal darstellen. Dort schreibt Johannes, und Jesus sprach zu ihr, nämlich zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Martha konnte das nicht begreifen. Martha war voller Vorwürfe. Warum ist er nicht gekommen, solange er noch lebte, dass er Lazarus, ihren Bruder, gesund machen konnte? Und jetzt spricht er von einer Auferweckung. Für Martha war klar, am jüngsten Tag werden alle Menschen auferweckt, werden alle Menschen auferstehen, die einen zum Gericht und die anderen zum Leben. Aber Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und nicht nur die Auferstehung, sondern auch das wirkliche Leben. Glaubst du das? Für mich ist das immer so ein beeindruckender Dialog, der dort geschieht. Eine Martha, die nicht glauben konnte. Eine Martha, für die das alles viel zu hoch war, die das nicht begreifen konnte. Sie wird jetzt Zeuge davon, dass Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Wenn man sich dann in diese Situation einmal hineindenkt und man steht dort und die Worte Jesu verhallen, Lazarus, komm heraus. Der letzte Ton ist verklungen. Was geschieht jetzt? Kommt er oder kommt er nicht? Und dann kommt er aus dieser Gruft heraus. Ich denke, das war ein bewegender Augenblick. Das war ein Augenblick, wo Martha gemerkt hat, das sind keine leeren Worte, dass Jesus die Auferstehung ist und das Leben ist. Das war der Beweis, dass es wirklich so ist. Jesus Christus ist die Auferstehung. Wie kann sein Frommer in der Verwesung im Hades bleiben? Wie kann sein Frommer die Verwesung sehen, so wie Lazarus sie erlebt hat? Jesus Christus ist auferstanden. Und aus dieser Kraft heraus ist ein Lazarus aus dem Grab damals auferstanden. Auch wenn er nachher wieder sterben musste, ist es doch ein Beispiel von der Wahrheit und von der Wahrhaftigkeit, von der Kraft Gottes in der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. In Römer 6 schreibt Paulus, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Paulus schreibt den Römern, guck mal, wenn ihr mit der Gleichheit seines Todes verwachsen seid, wenn ihr eine Einheit seid mit der Gleichheit seines Todes, so wie Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und sein Leben hingegeben hat, genauso hast du erkannt, dass dein altes Leben den Tod wert ist. Und dass dein altes Leben gestorben ist. Du hast Buße getan in deinem Leben. Du hast erkannt, dass dein altes Leben so nicht weitergehen kann. Du hast dich bekehrt, du bist unter das Kreuz gekommen. Du hast wirklich deine Sünden bekannt und damit das alte Leben verurteilt und abgeurteilt und getötet. Du hast neues Leben in Jesus Christus. Wenn das der Fall ist, dann bist du mit der Gleichheit seines Todes verwachsen. Und dann kommt die Konsequenz daraus. Dann werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Paulus sagt den Römern damit, wenn ihr wirklich erkannt habt, dass euer Leben mit der Buße beendet worden ist, euer altes Leben, dass ihr gestorben seid mit Jesus Christus, dann werdet ihr auch mit Jesus Christus leben. So wie er auferstanden ist, werden auch wir einmal auferstehen und ewiges Leben haben und bei ihm sein, dort in Ewigkeit. Seine Auferstehung ist unmittelbar mit unserem ewigen Leben verknüpft. Und er schreibt den Römern ganz deutlich, wenn das eine in deinem Leben geschehen ist, dann ist das andere, die Auferstehung Jesu Christi, mit Jesus Christus, etwas, was eine logische Folge und eine logische Konsequenz daraus ist. Zum Abschluss möchte ich uns noch einmal mitnehmen in dieses wunderbare Kapitel aus 1. Korinther 15. Paulus hat ja da eine lange, lange Abhandlung über die Auferstehung aus den Toten. Er schreibt dort, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist und lebt, dann ist auch unser ganzes Leben, sein ganzer Dienst und alles, was Paulus hat, ist wirkungslos. Ist etwas, was uns kein Stück weiterbringt in unserem Leben. Er schreibt dort im 21. Vers, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung aus den Toten. Er sagt uns damit ganz deutlich, guck mal, Adam hat gesündigt und dadurch kam der Tod. Sobald ihr von dieser Frucht essen werdet, werdet ihr sterben. Das war die Verheißung Gottes über die Sünde der Menschen, wenn sie von dieser Frucht nehmen. Und sie ist eingetreten und wir merken das tagtäglich. Der Tod begleitet unser Leben. So wie durch Adam und Eva der Tod in die Menschheit gekommen ist, so kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung aus den Toten. Es wird einmal eine Auferstehung geben. Ich hatte es schon mal angeführt. Diese Auferstehung wird nicht in einem geschehen. Sie wird in Abteilungen geschehen. Die erste Auferstehung wird die Auferstehung sein, wenn die große Posaune ertönt, die Posaune Gottes, wenn Jesus Christus in den Wolken kommt und die Gemeinde Gottes zu sich rufen wird, dort in die Wolken hinein, wo wir mit ihm vereinigt werden. Das ist die erste Auferstehung, an der werden alle teilhaben, die mit der Gleichheit seines Todes verknüpft sind. An der werden alle teilhaben, die Buße getan haben in ihrem Leben, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben und sagen, du bist mein Herr, dir will ich nachfolgen, du hast meine Sünden vergeben, du hast mich gereinigt und geheiligt und ich bin ein Kind Gottes geworden durch dich. Die haben diese Hoffnung, einmal aufzuerstehen, so wie er auferstanden ist. Und ich denke, dieses ganze Osterfest, wie so manchmal mit einer Bedeutung belegt wird, ist eigentlich etwas, was uns von diesem Kernpunkt weglenkt. Gott hat gehandelt. Gott hat an seinen Sohn Jesus Christus gehandelt. Er konnte ihn nicht im Tod lassen. Den Heiligen, den Frommen, er konnte keine Verwesung sehen. Er musste ihn auferwecken. Und durch diese Auferweckung haben wir eine lebendige Hoffnung. So lebendig wie Jesus nach seiner Auferweckung war, so lebendig ist und wirklich und wahrhaftig ist unsere Hoffnung auf die Vergebung unserer Sünden, auf unsere Kindschaft, auf den Himmel, den wir einmal haben, wenn wir ihn sehen, wie Jesus Christus ist. Und ich denke, an diesem Ostertag ist es für uns ganz neu und ganz wichtig, uns noch einmal darüber wirklich Gedanken zu machen. Gott hat gesprochen. Die Frauen haben das gemerkt. Der Stein war weg. Und sie suchten den Toten und der Jüngling sprach zu ihnen, wen sucht ihr hier? Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Gott hat gehandelt. Gott gibt eine neue Sicht. Nicht eine neue Sicht, dass es mir wieder gut geht in meinem Leben. Vielleicht in dieser Corona-Krise ich möglichst ungeschoren darüber hinwegkomme. Ich gesund bleibe, ich nicht an wirtschaftlichen Dingen dann zu Bruch gehe. Gott hat gehandelt. Gott hat einen Stempel aufgesetzt auf das Kreuz, auf die Wirklichkeit des Kreuzes, auf die Wirkung des Kreuzes, auf die Vergebung meiner Sünden. Und Gott sagt mir damit, so wie Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, so ist meine Hoffnung, dass auch ich einmal auferstehen werde, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Ich denke so manchmal, wenn man sich mit der Geschichte unserer Vorfahren beschäftigt, wenn man so ein bisschen mit Uropa und Uroma kramt, was diese Menschen alles erlebt haben, was für Not sie hatten, wenn man sich vorstellt, dass ein junger Vater am nächsten Tag auf das Standesamt geht und dort die Geburt seiner Tochter anzeigt und den Tod seiner Frau anzeigt, der Mutter, die bei der Geburt verstorben ist, dann merken wir etwas von der Not, von der Bedrückung, in der unsere Vorfahren gelebt haben. Wir heute, wir würden dann eine Traumatherapie brauchen mit allem, was dazugehört. Ich denke, die Menschen der damaligen Zeit hatten eine andere Hoffnung. Sie wussten, das Leben hier ist voll Not und voll Leid. Aber sie wussten auch, nach dem Leben erwarte ich einen Vater im Himmel, dann habe ich eine Heimat, dann habe ich einen Vater, wo ich merke, wie er mich getragen hat, wie er mich bewahrt hat, wie er alles geregelt hat, wie er alles voreinander gebracht hat und schon längst wusste, was morgen und übermorgen geschieht. Diese Prioritäten, die man früher hatte, diese Kraft aus dieser Auferstehung, die man früher geschöpft hat, ist etwas, was uns Menschen, die wir heute so zeitlich gespannt sind und so zeitlich orientiert sind, weitgehend verloren ist. Ich denke manchmal, was werden diese Menschen damals eine Kraft gehabt haben aus diesem Bewusstsein, sie haben einen Vater im Himmel, sie haben Jesus Christus, ihren Herrn, sie haben Vergebung ihrer Sünden. Liebe Geschwister, und das wünsche ich uns, dass wir nicht auf das Jetzt sehen, sondern dass wir an diesem Osterfest uns einfach auf dieses Ereignis besinnen. Gott hat gehandelt. Gott hat gehandelt, weil Jesus Christus nicht im Tod bleiben konnte. Der Fromme, der Heilige, er konnte nicht in die Verwesung gehen. Gott hat ihn auferweckt. Und das ist für uns ein Grund der lebendigen Hoffnung. Ich möchte noch einmal diesen Vers aus 1. Petrus 1, Vers 3 uns vor Augen führen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ihm danke ich, ihm preise ich, ihn lobe ich für seine große Barmherzigkeit an mir, an dir, an uns. Und hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das, was ich heute an Ostern miterleben darf, ist für mich das Siegel, dass ich diese lebendige Hoffnung habe.